Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Corona-Pandemie hat ja die merkwürdigsten Auswirkungen. So hat sie jetzt zum Beispiel dafür gesorgt, dass ganz Deutschland, auch die deutsche Politik, auf eine Branche schauen, die Tierschützer und Gewerkschaften schon seit langem kritisch im Auge haben, die fleischverarbeitende Industrie. Heute will das Bundeskabinett Maßnahmen beschließen, um die Zustände für die Menschen, vor allem für die Mitarbeiter, aber auch für die Tiere dort zu verbessern. Übrigens auch heute, gestern gab es einen Probebetrieb erstmal ohne Tiere, wird die Arbeit wieder aufgenommen, vorsichtig und zum Teil zumindest in dieser Fleischfabrik in Coesfeld, wo es einen der ersten großen Skandale rund um Corona gab. 1500 Schweine sollen da heute geschlachtet werden. Wir wollen über die Zustände in solchen Fabriken, fleischverarbeitenden Betrieben sprechen mit Friedrich Müllen. Er ist Mitgründer und Vorstandsmitglied des Vereins Soko Tierschutz. Schönen guten Morgen, Herr Müllen.
Guten Morgen.
Sie kennen solche Fabriken und auch die Unterkünfte für die Arbeiter dort, ist zwar schon eine Weile her, aber aus eigener Anschauung. Sie kennen es von Beschreibungen Ihrer Mitarbeiter im Verein. Deshalb glaube ich, so ernstes Thema ist, vielleicht werden Sie lachen bei folgender Frage. Ist eigentlich unter diesen Bedingungen die Einhaltung zum Beispiel des Mindestabstands und der anderen Hygieneregeln möglich?
Das ist genauso wenig möglich, wie mit 5 Leuten in einer Telefonzelle zu verbringen. Also es ist, wer mal ein Schlachtband gesehen hat, die Leute stehen eng an eng. Es ist in solchen Schlachthöfen eine Kakophonie vorhanden an Lärm, an Leuten, die hin und her rennen. Dann muss ein Schwein mit Gewalt vorangezwungen werden von 3 Leuten zusammen. Das geht nicht mit Abstand und auch sonst nichts in dieser Branche. Ich habe erst vor wenigen Wochen, als sich noch niemand um Corona in den Schlachthöfen bemüht hat, gesehen, wie die Leute in Minibussen zusammengestopft von ihren billigen Unterkünften in die Schlachthöfe und zurückgefahren werden. Das ist Alltag. Im Übrigen nicht nur in Schlachthöfen, auch in der Massentierhaltung werden diese Billigarbeitskräfte eingesetzt und dann eben auch genauso kaserniert und hin und her gekarrt.
Ist das richtig, als Sie vor rund 10 Jahren selber mal undercover auch so eine Unterkunft nicht nur gesehen haben, Sie haben da ja ein paar Tage gewohnt, dass selbst Sie, und Sie sind ja, glaube ich, durch die Arbeit für diesen Verein einiges an Härten gewohnt, dass selbst Sie irgendwann gesagt haben, ich kann das Experiment nicht fortsetzen, ich halte es nicht mehr aus?
Ja, damals ging das noch, weil ich noch nicht so bekannt war und ich fand die Lebensbedingungen in der Unterkunft einfach unter aller Würde. Also es mehrere Leute in einem Zimmer, man hat niemals Ruhe, ständig Lärm. Eine Doppelkochplatte für 30 Leute zur Verfügung und dann halt auch natürlich nur eine Toilette. Und dann kann man sich vorstellen, das ist unter normalen Bedingungen schon schwer erträglich. Und jetzt unter den Bedingungen braucht man sich da nicht wundern, dass sich Viren verbreiten. Im Übrigen in der Fleischindustrie ja nicht das erste Mal. Also eigentlich müssten sich die Leute noch frisch an die Tuberkulosefälle, die auch zu Todesfällen geführt haben, in Schlachthöfen erinnern. Aber die Leute erinnern sich leider nicht besonders lange.
Dieser extreme Stress, der ja auch durch die Unterbringung, durch die Arbeitsbedingungen, durch häufig auch Nicht-Einhaltung von Arbeitszeiten und entsteht, wie wirkt sich der eigentlich auf den Umgang dieser Arbeiter mit den Tieren aus?
Also in den Schlachthöfen, das können alle unsere Undercover-Ermittler bezeugen, herrscht ein Klima der Gewalt, des Stresses. Und das ist völlig klar. Die Leute stehen unter Stress, sie werden schlecht bezahlt, sie werden schlecht gehalten, kann man schon fast sagen, und ausgebeutet. Es herrscht ein extremer Konkurrenzdrang, der wird von den Vorarbeitern geschürt. Jeder muss noch schneller treiben, die Tiere müssen schneller in den Tod gebracht werden. Und das führt dazu, dass die Leute natürlich ihren Wut, ihren Frust an den Tieren auslassen und auch teilweise gegenseitig. Also ein Ermittler berichtete, dass wirklich ein Klima der Gewalt herrscht, auch untereinander, dass man schnell aneinander gerät und das ist auch gewollt. Man möchte ja, dass die Leute möglichst schnell diese Tiere in den Tod treiben und das Fleisch verarbeiten und da wird keine Rücksicht genommen, auch wenn sich zum Beispiel Leute verletzen. Das fand ich besonders schlimm, als mir ein Afrikaner berichtet hat, der in einem Schlachthof gearbeitet hat, dass er sich geschnitten hat, wirklich eine schwere Verletzung zugefügt hat und dann zum Vorarbeiter gegangen ist und der nur gesagt hat, weiterarbeiten, Zeit ist Geld.
Apropos Vorarbeiter, ich würde jetzt mal vermuten, weil es wird ja zu Recht sehr viel über Werksverträge und diverse Unterverträge und Subunternehmer gesprochen, vermutlich ist dann aber dieser Vorarbeiter direkt bei dem jeweiligen Unternehmen beschäftigt.
Nicht mal das ist der Fall. Häufig ist der Vorarbeiter wieder bei einem Subunternehmen sozusagen beschäftigt. Also es ist so verschachtelt, dass man da kaum durchblicken kann. Und wenn wir dann zum Beispiel den Alltag, den dann die Medien gerne Skandal nennen, aufdecken, dann wird gesagt, ja, die Mitarbeiter werden sofort alle entlassen. Und häufig haben wir dann gesehen, dass die nach kurzer Zeit wieder die gleichen Leute einfach angestellt haben. Der Firmenname hat sich geändert, die gleichen Quäler stehen am Band und natürlich das gleiche Leid auch für Menschen, weil ich sage immer, Tier- und Menschenschutz sind eigentlich untrennbar verbunden und deswegen, wo Tiere leiden, leiden auch irgendwann Menschen.
Nun berät heute das Bundeskabinett, erstmal nur das Kabinett, über Maßnahmen, vor allen Dingen zum Schutz der Menschen. Aber wie Sie es ja gerade nochmal betont haben, man kann das eh nicht trennen. Aber einiges von dem, was Sie da beschreiben und was immer noch passiert und was jetzt auch zu diesen Corona-Ausbrüchen beigetragen hat, ist ja so schon längst nicht mehr erlaubt. Es gibt ja konkrete Regeln, es gibt Kontrollen, gerade was diese sogenannten Werksverträge, also Subunternehmer angeht. Im Prinzip ist es doch gesetzlich so, dass es auch immer heißt, selbst wenn der Subunternehmer gegen Vorschriften verstößt, muss der Hauptunternehmer dafür haften. Warum überprüft das keiner?
Weil die Schlachtbranche in einem Vakuum existiert. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, sozusagen sich den Gesetzen so zu entziehen. Oder teilweise weiß ich schon, die Behörden kontrollieren zwar, schauen aber weg, weil sie ganz genau wissen, dass sonst das Schnitzel plötzlich weg ist. Es ist einfach, diese Industrie ist so verbunden mit kriminellen Machenschaften, mit Übertretung von Richtlinien, Überschreitung von Grenzen, dass es gar nicht mehr anders geht. Das ist das deutsche Fleischsystem, was es geschafft hat, Deutschland zur Schlachtbank Europas zu machen. Man kann nirgendwo so billig schlachten in Europa. Und da hat die Politik einfach Angst und auch die Behörden, dass sie wissen, wenn ich jetzt eingreife, auch beim Tierschutz und auch beim Menschenschutz, dann funktioniert dieses System nicht mehr. Und dann rebellieren die Leute plötzlich, weil das Fleisch teurer wird oder vielleicht auch gar kein Fleisch mehr im Regal liegt. Das hängt alles zusammen.
Aber das heißt ja auch, wenn jetzt tatsächlich neue, verschärfte Gesetze, höhere Strafen sind ja im Gespräch, sowohl der Arbeitsminister als auch die Landwirtschaftsministerin haben das ja konkret schon gesagt, wenn das beschlossen wird, müsste das ja, so wie Sie es beschreiben, am Ende nichts nützen, weil ja im Grunde genommen wir schon jetzt das Problem haben, dass die bereits geltenden Regeln einfach nicht durchgesetzt werden.
Also ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren mit Schlachthöfen. Ich habe viele Floskeln von der Politik gehört, immer mal wieder ein Aufruhr der Empörung. Ich verspreche mir von den neuen Sachen nichts. Ich lasse mich natürlich positiv überraschen. Aber wenn Frau Klöckner etwas anfasst, dann bin ich da nicht optimistisch, weil diese Dame hat wirklich nur das Schlechteste für Mensch und Tier im Sinn.
Aber letzten Endes, was ist die Lösung? Ich meine, die Grünen haben ja schon gesagt, die Fleischpreise müssen steigen. Aber gut, man kann ja jetzt nicht irgendwie einen Mindestpreis für Fleisch einführen. Das müsste ja irgendwie automatisch funktionieren und es scheint ja nicht zu funktionieren.
Naja, leider ist der Eingriff des Staates notwendig, sonst wird es nicht funktionieren. Immer wieder auf Selbstdisziplin zu setzen. Die Fleischindustrie kommt ja jetzt schon mit hier einen Fünf-Punkte-Plan und der Bauernverband läuft Sturm gegen neue Maßnahmen der Politik. Also der Staat darf sich nicht mehr aus dem Schlachthof zurückziehen. Er muss massiv da wieder reingehen und muss die Möglichkeiten dieses Systems beschneiden. Und den Rest muss der Kunde erledigen, weil die Kunden deuten zwar gern immer auf den Finger auf andere, aber wenn ich dann die Leute frage, dann sagen sie, ja, jeder kauft nur beim Metzger des Vertrauens, beim Bauern um die Ecke. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute auf pflanzliche Alternativen setzen, um den Druck aus diesem System rauszunehmen. Weil nur wenn die Kunden wirklich agieren und die Kundinnen, dann versteht dieses System auch die Sprache. Momentan einfach nur irgendwie auf anderes Fleisch auszuweichen, das ist keine Lösung. Es gibt gute pflanzliche Alternativen und zu denen sollte man jetzt greifen.
Sind Sie eigentlich Vegetarier oder sogar Veganer gewesen, als Sie den Verein mit begründet haben oder haben Sie Ihre Erfahrungen in diesem Verein erst dazu gemacht?
Ich lebe seit 27 Jahren jetzt vegan und es ist die beste Entscheidung für Erde, Mensch und Tier. Also das muss ich ganz klar sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen wie Veganer-Propaganda sich anhört. Aber wer diese Sachen wirklich erlebt hat, wer gesehen hat, ja, wie alkoholisierte Leute da mit Elektroschockern um sich schlagen auf die Tiere und eben ihren Frust und ihren ganzen Stress im Alkohol ertränken, der muss einfach für sich persönlich Konsequenzen ziehen. Weil nur wenn jeder persönlich Konsequenzen zieht, dann ändert sich was, weil die Kunden und die Kundinnen haben die Macht, das System zu ändern, auch wenn die Politik das nicht möchte.
Friedrich Mühlen vom Verein Soko Tierschutz. Danke fürs Gespräch, Herr Mühlen.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Ihnen auch.